Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten.
Man nennt es Addictive Design, also abhängig machendes Design, dass diese Scroll-Funktion bei Instagram, also eigentlich ist es ja ein Endlos-Scroll. Und die Frage, warum ich einen Endlos-Scroll so machen muss, dass ich den so refreshen muss, ist so, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Tatsächlich ist diese Funktion abgeleitet von den Slot-Machines von Las Vegas, weil es diesen Effekt gibt, also das ist wirklich die Herleitung davon, von dieser Funktion sind Slot-Machines aus Las Vegas, dass man halt diesen Effekt hat von, ich mache was, es verändert sich was und ich kriege eine Überraschung und das setzt Dopamin frei. Und das ist tatsächlich ein Design, was darauf angelegt ist, uns von diesen Medien abhängig zu machen, dass wir das immer wieder und immer wieder machen wollen, weil wir wissen, wir kriegen was Neues.
Okay. Also ich kann mich noch erinnern, es gab in der Anfangszeit auf TikTok eine Phase, in der auch dann, und da sind wir wieder beim Stichwort Vernetzung auf durch Social Media Plattformen, das hat auf TikTok ganz gut geklappt, mit anderen queeren CreatorInnen auch forciert durch TikTok Deutschland als Plattform. Mhm. Die hatten da ein Interesse daran, auch glaube ich, um sich nach außen queerfreundlich zu verkaufen natürlich. Aber die Vernetzung war ein positiver Aspekt aus dieser Sache.
Ja, am Ende spiegelt sich ja nur die Gesellschaft auch genauso in Social Media. Also sind ja immer noch Menschen dahinter. Wer verdient daran, ist die Frage. Am Ende sind die ganzen Betreiber die Gatekeeper von den ganzen Regeln und den Dingen, die dort gezeigt werden auch. Wenn du sagst, ja auch, das fand ich ganz spannend, als du sagtest, dass du jetzt weniger Anfragen zur Zeit der Pride jetzt bekommst. Also woran liegt das, ne?
Sogar mit offiziellem Jingle. Könnt ihr mich hören? Nee, ich glaube, das Mikro ist, jetzt ist es an. Schön, dass ihr alle da seid. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Hendrik Menken. Und warum sitze ich hier? Ich habe mitbekommen von Matthias und Maxim, da hinten sind sie ja nochmal, vielen lieben Dank. Wir kennen uns viele Jahre, worum es hier heute geht. Und zwar Queer Art Between Hate and Love. Und ich habe das plötzlich so verstanden, dass alles irgendwie Kunst ist. Und meine Kunst ist, ich stehe seit 20 Jahren als Comedian auf der Bühne, Ricardo M., und habe erst im letzten Jahr den schlimmsten Hate-Storm bei TikTok erlebt. Der war so schlimm, inklusive Morddrohungen, die ich angezeigt habe. Und das war wirklich schlimm. Und dann habe ich von diesem Thema hier erfahren, habe gesagt, das möchte ich gerne moderieren. Ich finde das Thema so wichtig und so gut. Ja, und jetzt sitze ich hier. Schön, dass ihr da seid. Es geht um Queer Art Between Hate and Love. Das heißt, es geht um queere Identitäten. Und dieses Gespräch wird aufgezeichnet von den Netzpiloten. Maxim hat es gerade schon gesagt, für den Netzpiloten-Podcast Tech und Trara. Es ist ein Podcast zu digitalen Themen. Und deswegen geht es heute hier um Kunst, um queere Kunst im digitalen Kontext. Und spreche mit tollen Gästen darüber, was gibt es denn für Chancen innerhalb dieser digitalen Räume? Ist es Social Media? Es können aber auch, kann auch die gute alte Website sein. Und was gibt es auch für Risiken? Und da haben wir wirklich richtig tolle Gäste hier. Und es geht um queere Identitäten. Und ich komme ja aus dem Comedy-Bereich. Und ich finde, die Hörer, die das jetzt nur hören und vielleicht gar nicht sehen gar nicht, was hier für tolle Menschen da sind. Und deswegen möchte ich euch einmal als Publikum bitten, so Comedy-mäßig, da komme ich ja her, ganz doll zu applaudieren. Vielleicht hören das jetzt die Gäste, dass hier noch andere Identitäten nämlich im Publikum sitzen. Kommt für euch mal einmal euer Applaus. Yes! Und genauso möchte ich das auch, wenn ich jetzt unsere Gäste und Gästinnen vorstelle. Und zwar begrüße ich für euch Agata Kosubutski. Du bist ausstellende Künstlerin. Du stellst auch hier im Rahmen dieser Ausstellung Existence aus. Denn das habe ich eingangs vielleicht gerade vergessen zu sagen. Dieser Panel Talk ist natürlich Teil der Ausstellung Existence von The Gallery hier in Hamburg in den Zeisehallen. Hier im Kugu sitzen wir, alle, die das nicht kennen, unbedingt mal hin und unbedingt, wenn die nächste Ausstellung von The Gallery läuft, hingehen. Und diese Ausstellung jetzt heißt eben Existence, das heißt, es geht um Existenz. Das habe ich, Entschuldigung, Agata, dass ich kurz das nochmal erkläre.
Alles gut, das darfst du.
Das ist ja wichtig, wie dieser Panel-Talk eingebettet ist. Und dieser Panel-Talk ist eigentlich eine Erweiterung dieser Ausstellung. Das heißt, wenn man sich die Kunst anschaut, da geht es um queere Identitäten, um queere Existenz. Und das diskutieren wir eben hier. Also Agata Kosobutski, du bist Performance-Künstlerin, du machst Glasarbeiten und machst aber auch Videoinstallationen und auch Performances, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Genau, jetzt hast du fast alles genannt. Geht noch mehr, ist die Frage. Wahrscheinlich auch Fotografie kann man anwenden. Genau, ich habe Time-Based Media studiert in Hamburg. Somit sind alle Möglichkeiten gegeben, damit zu experimentieren. Und im Moment ist es das Glas und die Performance, die ich im Moment noch trenne. Aber wer weiß, was da noch passiert. Genau, eine Arbeit mit Glas ist auch von mir zu sehen heute und während der Ausstellungszeit hier in der Gallery. Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Und Agata ist, ja, immer Applaus, genau. Und Agata Kosobutski ist auch noch Lehrerin für Blind-Sehbehinderte an der Schule am Borgweg. Das wird sicherlich auch ein Thema sein in dieser Diskussion. Und zu diesem Thema queere Kunst in digitalen Räumen. Ich habe mir von euch immer, ihr wart richtig fleißig, ich habe gut vorbearbeitet, mir ein tolles Statement mitgegeben. Agata, du sagst nämlich, der digitale Raum bringt zwar eine neue Sichtbarkeit, auch für die Kunst, aber diese Sichtbarkeit ist sehr fragil, denn sie gehört uns nicht wirklich. Neben Agata, aus Berlin gerade gekommen, relativ pünktlich mit der Bahn, es ist unfassbar, Dr. Felix Kosok, ich sag's mal, du bist nicht nur Doktor, sondern du bist Grafikdesigner, du bist Designwissenschaftler und Professor an der German International University Berlin und ich habe 15 Seiten deiner Dissertation Form, Funktion und Freiheit gelesen. Felix Kosok, Riesenapplaus, damit wir diese Identität auch hören hier mal am Eingang.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion.
Ich auch. Und Felix sagt zu dem Thema queere Kunst in digitalen Räumen, dass queere Sichtbarkeit zwar wirklich durch diesen Online, durch digitale Räume auch einen Fortschritt erlebt, aber dass gerade das Design von Social Media Plattformen immer Bedingungen mitgeben, an die dann diese Sichtbarkeit geknüpft ist und dass diese Identitäten nur sichtbar werden, wenn sie den Logiken der jeweiligen Plattform folgen. Nochmal herzlich willkommen, Felix Kosok. Und zu meiner rechten Seite, viele kennen ihn vielleicht aus diesen digitalen Räumen. Du hast nämlich, jetzt muss ich die Zahl ablesen, dass das auch wirklich stimmt, aktuell zumindest 56.200 Follower alleine bei Follower unter dem Namen Maxis Pix, der queere Content Creator, und du bist auch Content Creator nicht nur zu queeren Themen, sondern auch zu Trauerthemen. Du bist selber auch Host bei der News-WG vom Bayerischen Rundfunk, da erklärst du Politik. Herzlich willkommen und ein donnernder Applaus des anwesenden Publikums für Maxi Pichelmeier. Und ein, ja, sag ruhig.
Hallo, danke, dass ich da sein darf und ich bin nicht pünktlich hierher gekommen. Im Gegensatz zu dir, du bist aus Berlin angereist, wir aus München und es hat ganz, ganz lange gedauert. Aber es lohnt sich jetzt schon.
Aber das stimmt nicht, Maxi, weil du bist ja pünktlich zu diesem Panel-Talk gewesen. Das ist ja das, was heute zählt.
Ne? Das stimmt.
Ja. Und an dich habe ich auch schon die erste Frage. Wir sprechen über digitale Räume für queere Menschen. Du bist super erfolgreich als Content Creator, hast da viele Follower und lebst da drin und hast sicherlich auch tolle Kooperationsanfragen. Das heißt, du nutzt zum Beispiel, behaupte ich jetzt einfach mal, du kannst ja gleich was dazu sagen, du nutzt TikTok, du bist Instagram, ist doch alles in Butter für dich als queere Person?
Nein. Aber ja, kurz, auch weil ich als Journalist arbeite, muss ich, glaube ich, jetzt einmal kurz eine Faktenrichtigstellung machen. Kooperation mache ich eigentlich fast keine, weil das so ein bisschen mit dem beruflichen Ethos clasht, aber auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, und dann kommen wir vielleicht eher zu dem zweiten Part deiner Frage, dass gar nicht alles Friede und Freude und Eierkuchen ist auf Social Media, weil die Kooperationsanfragen, die es schon auch immer gibt und gab, noch vor 3 oder 4 Jahren zum Beispiel deutlich häufiger waren. Vor allem im Pride Month zur Pride Season in Deutschland, also Juni, Juli auch. Da gab es Angebote wie den Pride Feigling, also Schnaps, ob man den mal nicht bewerben will. Also alles Mögliche in Pride Edition. Und das gibt's jetzt Nicht mehr. Also zumindest für mich nicht. Ich glaube, das hat auch für andere CreatorInnen, die ich so kenne, deutlich abgenommen, die Anzahl der Anfragen.
Und Maxi, weil ich natürlich auch journalistisch arbeite, war natürlich diese Frage bewusst so gestellt, ne, dass du gleich darauf eingehen kannst. Frage, dann gebe ich mal weiter an Agatha. Du bist Künstlerin hier in Hamburg, stellst aus, machst Performances. Wie nutzt du denn die digitalen Räume für dich als Künstlerin?
Ja, also ich habe nicht so viele Follower. Meistens schalte ich das über Live, wenn ich eine Performance mache. Also ich versuche so natürlich in dem Bezug so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und da Performance wird ja diskutiert. Ne? Also darf das im Nachhinein noch gezeigt werden? Ist es da noch eine Performance oder ist es ein Video von der Performance? Deshalb spielt Zeit für mich eine wichtige Rolle. Mhm. Und daher ist es oft so, dass ich, wenn ich eine performative Arbeit mache, sie gleichzeitig überall angeschaut werden kann, wer sich gleich gerade live zum Beispiel dazu schaltet.
Das heißt, höre ich daraus, du nutzt dieses Video, was vielleicht bei Instagram zu sehen ist. Ist das für dich eine eigenständige Kunstform, die dann dadurch entsteht?
Meinst du die performative Videoarbeit?
Zum Beispiel, weil du gesagt hast, ist dann ja was anderes, als das live zu sehen. Nimmst du das extra nochmal raus und sagst, dieses Video zum Beispiel meiner Performance ist nochmal ein Kunstprodukt, ein eigenes Kunstprodukt?
Genau, überwiegend entstehen dadurch Filmstills, sagt man, also quasi Abschnitte, die fotografisch dokumentiert werden und dann eine Dokumentation einer Performance sind am Ende. Die Live-Performance sehe ich nochmal ein bisschen anders und als Teil der dokumentarischen Arbeit der Performance. Und natürlich kann man das reproduzieren, aber ich bin so Verfechterin, dass man das live nochmal reorganisiert, dass man es nochmal live macht, dann diese Performance zum Beispiel.
Auch vielleicht ja, auch so ein bisschen das Element der Co-Präsenz dann, oder? Also klar, digitale Räume brechen so eine Gleichzeitigkeit auf. Also es gibt unterschiedliche Zeitlichkeiten, die alle gleichzeitig stattfinden können. Aber dieses Element der tatsächlichen Co-Präsenz, vielleicht außer in diesen Live-Videos, vielleicht ist es ein interessanter Aspekt, den du gerade beschrieben hast, dass man da mit der Künstlerin zusammen an einem Ort gleichzeitig in einem Raum ist. Das fehlt natürlich total.
Ich finde das Wort Co-Präsenz total schön. Okay. So merke ich mir auf jeden Fall, um es zu nutzen. Genau, es geht ja um den Kontakt zu Menschen, dass sie vor Ort sind. Es ist einfach komplett anders, sich etwas digital anzuschauen, als wenn man live oder im Moment persönlich fleischig dabei ist.
Bevor ich eine Frage an Felix habe, gleich mal eine Frage an dich nochmal, Maxi, ist auch ein Sym. Das ist ein schöner Wort, Maxi. Du bist viel sehr präsent auf Social Media, du postest Reels und so weiter. Warst jetzt, glaube ich, gerade beim Munich Pride, also beim Münchner Pride und bist dann da so vor Ort. Merkst du da einen Unterschied an den Reaktionen auf deine Reels? Sicherlich merkst du ihn, aber wie ist für dich der Unterschied, digital präsent zu sein und dann so in Person vor Ort präsent zu sein? Ich habe gesehen, du hast da ein Wahnsinns-Outfit auf der Bühne zum Beispiel gezeigt, so eine Art Engels-Outfit. Wie ist für dich, das finde ich gerade ganz spannend, weil Agatha das jetzt auf diesen Kunstaspekt bezogen hat, aber für dich als Content-Creator, was ist der Unterschied der Rückwirkung auf dein Auftreten digital und dann so vor Ort als Person?
Das ist ganz spannend, weil ich muss aufpassen, dass ich nicht ins Mikro fliege mit meinem Stuhl. Deswegen lehne ich mich jetzt so an.
Vielleicht wäre es lustig, das zu sehen, aber ich hoffe nicht, dass
das
passiert.
Ja, man hört dann leider vielleicht auch nur und dann ist vielleicht irgendwie langweilig. Nee, aber die Frage nach dem Unterschied, hast du gemeint, ne?
Richtig.
Zwischen, also so die wie Feedback eigentlich vom Publikum
genau.
Auf Social Media und in echt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe angefangen 2020 Content auf TikTok zu machen. Ich wollte damals im Lockdown was zu tun haben und auf einer Plattform irgendwie queeren Content machen, wo junge Menschen unterwegs sind, die vielleicht noch nicht geoutet sind, die so einen Content brauchen, die das Gefühl haben wollen, nicht alleine zu sein. Und ich muss sagen, seitdem, also es sind jetzt fast 6 Jahre, mache ich Content auf Social Media und das nutzt einen ganz schön ab. Also ich merke, wie ich quasi Privat-Content dort erstelle und auch beruflich Content, nachrichtlichen, journalistischen Content da erstelle. Und ich merke, dass das einfach, man brennt aus dadurch. Es gibt, Social Media endet nie, es gibt immer Debatten, die dort geführt werden müssen, können, sollen. Man hat immer das Gefühl als Content Creator, man muss jetzt da dabei sein, irgendeinen Take dazu abgeben, der jetzt noch nicht schon x mal durchgekaut wurde. Man muss sein Leben da zeigen.
Maxi, wenn ich journalistisch kurz einhaken darf, ich hatte nach der Rückwirkung gefragt von den Personen. Also das würde mich interessieren. Also ob du in den Kommentaren, also ob du durch Kommentare, Likes etwas anderes erfährst als dann so vor Ort.
Ja.
Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so frech dazwischen
Du hast schon recht. Ich wollte damit auch irgendwo hin, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Deswegen versuche ich das einfach so zu beantworten, weil die Rückwirkung in echt ist viel positiver und besser als auf Social Media. Also ich glaube, ich wollte sagen, ich habe mich so ein bisschen auch verbrannt an Social Media und dadurch irgendwie wieder mehr Lust gefunden, auch an Kunst live auszuüben. Mhm. Also sind das Live-Veranstaltungen, die ich selber zum Beispiel auch moderiere, queere Veranstaltungsreihen, aber auch Kontakte auf Prides zum Beispiel, wenn es da mal ein kurzes Treffen gibt mit Leuten, die sagen, sie kennen meine Videos, die finden sie toll oder so, oder manchmal auch ein Foto, das ist eigentlich immer so auf queeren Veranstaltungen oder Pride-Events, dass das passiert. Ab und zu. Online ist es was anderes. Also sobald ein Video, das ist eigentlich fast schon Gesetzmäßigkeit, sobald ein Video eine gewisse Reichweite erzielt, landet das in einer Bubble, in der die Hasskommentare dann einfach zunehmen. Und das führt bei mir mittlerweile dazu, dass ich dann einfach irgendwann radikal einfach Kommentarspalten zumache und die Kommentarfunktion einschränke und den Diskurs damit irgendwie auch beende unter dem Video. Das führt dann zu Reichweiteneinbußen, wenn man das so aufwiegen mag gegeneinander. Aber naja, also jemand, der sich bei dir zu Hause scheiße aufführt, den lädst du ja auch nicht mehr ein. Und genau, also es ist eigentlich insane, was die Leute denken, dass sie sich online erlauben dürfen.
Hast du denn eine Frage, es würde ja niemand bei dir zu Hause machen und darum geht's. Wir haben ja gar keine Codes, wie wir online so richtig miteinander umgehen. Also es wird
Und es ist auch also das Lächerlichste, was da passiert ist, dass Leute mir DMs schreiben und das Video mitschicken und sagen, jetzt mach doch deine Kommentare da wieder auf, damit sie mich in meinem Video beleidigen können. Also irgendwie, weiß ich nicht, es war sehr erschreckend für mich, wie da irgendwie gewisse Manieren und soziale Verhaltensweisen einfach gar nicht mehr stattfinden.
Damit sind wir auch bei einem Punkt, den ich nämlich total vergessen habe, nämlich dein Statement am Eingang zu diesem Thema mitzugeben. Und du sagst ja nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass dieser Hass auf Social Media eben so groß geworden ist, viel, viel deutlicher sichtbar geworden ist und dass dir Unterstützung der Plattformen fehlt und dass es eben ein politisches Klima gibt, in dem wieder Kulturkämpfe gegen queere Menschen ausgetragen werden. Ich wollte das nicht unterschlagen, ist mir da eingefallen, dass wir da auch am Anfang so ein Bild haben. Jetzt endlich Felix, weil wir waren jetzt so ein bisschen schon durch Maxi bei diesen Auswirkungen eigentlich vielleicht der Bedingungen. Und da ist meine Frage, wir sind jetzt erst noch so bei diesem Thema, wie nutzt ihr selber Social Media, digitale Räume? Und ich habe mir das angeguckt bei Felix. Also erst einmal, du kritisierst das ja ganz schön, diese digitalen Räume, aber du nutzt das auch. Du zeigst ja auch, ich sag das einfach jetzt mal so, du zeigst auch deinen Body Progress zum Beispiel. Das heißt, du zeigst aber auch deine Arbeiten, das heißt, du nutzt das intensiv. Warum und was gibt es da für Widersprüche für dich?
Ja, Widersprüche aushalten ist sowieso mein Lebensmotto, glaube ich. Das muss man irgendwie in so einer spätkapitalistischen Existenz auf jeden Fall können. Ja, also mein Problem mit den sozialen Medien ist ja nicht unbedingt, wie sie gestartet sind oder die Grundfunktionsweise, die sie mal hatten. Aber natürlich irgendwie die Art und Weise, wie diese Werkzeuge benutzt werden und welche Räume und welche Bedingungen sie schaffen für Interaktionen. Also ich persönlich sehe es auch immer zwiespältig in diesen Ambivalenzen oder in diesen Widersprüchen, dass sie sowohl Reichweite erzeugen, Plattform sein können. Der arabische Frühling wäre ohne Facebook nicht denkbar gewesen. Die Verbindungen, die darüber geschaffen werden können, also man kann auch weltweit zu unterschiedlichen Zeiten, also man muss nicht gleichzeitig an einem Ort sein, sondern man kann an unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Orten sein und sich verknüpfen und verbinden und organisieren und Komplizinnen werden. Aber gleichzeitig gibt's halt bestimmte Mechanismen in diesen sozialen Medien, die ganz eindeutig auf Verwertbarkeit abzielen, also dass die Inhalte, die darauf positioniert werden, verwertbar gemacht werden müssen oder sich dieser Logik der digitalen Verwertbarkeit unterwerfen müssen, aber auch, dass sie uns natürlich einfangen auf eine Art und Weise. Und das erleben wir ja alle. Das ist tatsächlich, gibt's da sehr, sehr spannende Analysen zu. Man nennt es Addictive Design, also abhängig machendes Design, dass diese Scroll-Funktion bei Instagram, dieses, also eigentlich ist es ja ein Endlos-Scroll Und die Frage, warum ich einen Endlosscroll so machen muss, dass ich den so refreshen muss, ist so, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Tatsächlich ist diese Funktion abgeleitet von den Slot-Machines von Las Vegas, weil es diesen Effekt gibt, also das ist wirklich die Herleitung davon, von dieser Funktion sind Slot-Machines aus Las Vegas, dass man halt diesen Effekt hat von, ich mache was, es verändert sich was und ich kriege eine Überraschung und das setzt Dopamin frei. Und das ist tatsächlich ein Design, was darauf angelegt ist, uns von diesen Medien abhängig zu machen, dass wir das immer wieder und immer wieder machen wollen, weil wir wissen, wir kriegen was Neues, wir kriegen was Neues. Und das sind so Designentscheidungen, bewusste Designentscheidungen von diesen Unternehmen, die diese Plattform betreiben, die damit Geld machen wollen, die mich dann daran zweifeln lassen, ob das alles auch wirklich so gut und positiv ist. Mhm. Ich sage deswegen aber nicht, wir sollen sie, also jetzt gar kein Social Media, wir müssen das lassen, sondern eigentlich sind es eben Designentscheidungen, heißt, wir könnten es auch anders gestalten, wir könnten diese ganzen Plattformen auch anders machen, wenn wir uns zusammenraufen, wenn die EU sagt, wir verstaatlichen jetzt diese Plattform oder wir gründen eigene Plattform, ich weiß nicht, ob das klappt, aber also Design heißt für mich auch, dass man es immer anders machen kann, aber man muss sich halt bewusst sein über die Mechanismen, die darin stecken.
Mhm. Wir wollen ja diese Mechanismen in Bezug zu queeren Identitäten heute hier im Gespräch klären und ich hoffe, vielleicht am Ende des Gesprächs kommen wir so ein bisschen zu Lösungen. Was ist denn vielleicht die ideale digitale Plattform, die ideale digitale Raum für queere Sichtbarkeiten? Felix, da meine Frage, weil die Galerie The Gallery, wo wir heute hier sitzen, ist ja im vergangenen Jahr von Meta gecancelt worden, weil eine Anzeige geschaltet werden wollte. Das heißt, das Unternehmen Meta hätte ja auch Geld verdienen können. Also wie siehst du jetzt an diesen Beispielen, du sagst, es macht addictive, man will da immer mehr rein, aber scheinbar sind queere Themen schwierig, da ruckelt's dann beim Scrollen. Was ist deine Erfahrung? Du sprichst ja auch das Thema Design dieser Plattform an. Wenn du uns da mal so einen Einblick geben kannst, wie diese Gestaltung in Bezug zu queeren Themen vielleicht steht.
Klar, also die sind ja gar keine gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber irgendwie die Regeln, die von diesen Plattformen aufgestellt werden, sind natürlich auch Gestaltungsentscheidungen. Die müssten nicht so sein, wie sie da aufgestellt sind. Und wenn wir es ganz genau anschauen, haben wir es bei Meta oder bei den amerikanischen Unternehmen irgendwie mit einer puritanischen Ethik zu tun, die dann von Klickarbeitern in Dritte Weltländern irgendwie auch noch reproduziert und bestätigt wird. Es sind ja dann ganz viele auch so kolonialisierte Länder, die irgendwie alle katholisch geprägt sind. Sage ich jetzt mal so. Aber
so wie ich.
Ja, ich bin rein protestantisch, also die puritanische Ethik ist mir da näher. Aber klar, dieses, also allein schon das Free the Nipple war ja am Anfang auch noch so eine Bewegung, dass Frauen ihre Nippel nicht zeigen dürfen auf Instagram.
Bei mir wurden auch Sachen erstmal erstmal habe ich so eine Nachricht bekommen und dann wurde das auch gelöscht. Ne?
Was war das genau, Agatha? Weil es ist natürlich die spannende Frage. Du als Künstlerin, zeigst du queere Thematiken und wie bei Social Media?
Ja, tatsächlich war das eine Dokumentation auch einer Performance, eine fotografische in Amsterdam und es war eine Nackt-Performance auf dem Homo Monument in Amsterdam. Das ist so ein rosa Dreieck auf dem Platz, bestimmt kennen das viele und alle waren nackt da drauf, die Dokumentation und viel, also man sah jetzt nicht so viele Nippel, waren mehr Arschbacken und schon so ein bisschen, das, was man so zeigen darf eventuell, also keine Geschlechtsteile in dem Sinne, aber Nippel von Männern blieben unzensiert und meiner wurde erstmal dann so zensiert und dann wurde es so.
Also das heißt, die Brust gelöscht. Sind von männlich gelesenen Personen, die wurden gezeigt, aber von
weiblich gelesenen Personen nicht. Das war erlaubt, meine nicht, genau.
Okay. Maxi, wie ist es denn bei dir? Weil du, sind jetzt so ein bisschen bei dieser Thematik, was Felix so angesprochen hat, was wird gesehen und was wird nicht gesehen? Also welche Identität wird eigentlich erlaubt? Ne? Das war auch durch Agatha jetzt ziemlich deutlich, weil dein Content ist hauptsächlich queer, den du zeigst und dann manchmal hast du natürlich auch noch Trauerthemen, aber vornehmlich sind es queere Themen. Erzähl mal aus deiner Erfahrung raus, gibt es da Auf und Abs, wirst du gedrosselt? Wie hast du es überhaupt zu so vielen Followern geschafft bei diesem Thema?
Trauer kann auch queer sein. Mhm. Deswegen würde ich die irgendwie mit einbeziehen in die Antwort, die Videos. Also ich kann dir da ehrlich gesagt keine schlaue Antwort geben drauf, weil es total random ist.
Okay.
Also ich kann mich noch erinnern, es gab in der Anfangszeit auf TikTok eine Phase, in der auch dann, und da sind wir wieder beim Stichwort Vernetzung auf durch Social Media Plattformen, das hat auf TikTok ganz gut geklappt, mit anderen queeren CreatorInnen, auch forciert durch TikTok Deutschland als Plattform. Mhm. Die hatten da ein Interesse daran, auch glaube ich, um sich nach außen queerfreundlich zu verkaufen natürlich. Aber die Vernetzung war ein positiver Aspekt aus dieser Sache heraus. Und da gab es viele, und wir haben das alle gleichzeitig gemacht, so vor 2-3 Jahren angefangen, uns selbst zu zensieren. Also Begriffe wie schwul mit einem, das ist ein kleiner Zeichen, statt dem C zu schreiben, oder Begriffe wie lesbisch mit der 3 statt dem E. Und es gibt aber bis jetzt keine Beweise, so wie ich das meine, zu verstehen dafür, dass das einen Einfluss gehabt, also zu 100% einen Einfluss gehabt hat auf die Reichweite, die ein Video erzielt hat. Es gab Videos, in denen diese Begriffe einfach so vorkamen, die trotzdem eine gute Reichweite erzielt haben, und genauso ist es jetzt auch immer noch auf beiden Plattformen, habe ich den Eindruck.
Gibt es denn irgendwelche Themen, wo du doch einen Unterschied merkst an Reichweite?
Also ich glaube, wenn wir in den nachrichtlichen Bereich gehen, und das sind Videos, in denen über strafrechtlich Relevantes gesprochen wird, wie zum Beispiel Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt, dann haben wir da schon manchmal den Eindruck, und das ist immer ganz wichtig, das zu betonen, dass da irgendwas nicht so gut funktioniert. Mhm. Aber wir können es halt nicht beweisen, und genau das ist es eben, diese Intransparenz der Plattformen, die einen eigentlich dazu zwingt, nach deren Regeln zu spielen. Und da sind wir Content-CreatorInnen ausgeliefert, aber gleichzeitig auch traditionelle Medienhäuser eigentlich. Die haben kein vernünftiges Gegenangebot geschaffen seit der Entwicklung und dem Boom von Social Media, um da konkurrenzfähig zu sein. Und das ist ein Riesenproblem. Was ist, wenn diese Plattform, und da gehen wir jetzt hin in dieser Entwicklung, an Menschen gehen, von Menschen geführt werden, bei denen wir nicht sicher sind, was genau sie unter Demokratie verstehen, ob wir dieselben demokratischen Werte vertreten. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem.
Felix, hast du da irgendeine Antwort für uns, was das Design von Plattformen angeht? Hast du einen Beleg dafür, dass queere Themen gecancelt werden?
Also ich wünschte, ich hätte die Antwort. Ich glaube, das ist die Millionen-Dollar-Frage für unsere Zeit. Also ich erlebe es natürlich selber auch. Tatsächlich habe ich das Gefühl, alles, was politisch ist oder Demokratie als Wort, weil ich ja gerade in Frankfurt für dieses World Design Capital arbeite, unter dem Motto Design for Democracy, alles, was mit dem Label Demokratie kommt, funktioniert schon mal gar nicht gut auf sozialen Medien, liegt aber vielleicht auch am Begriff Demokratie, dass der so sperrig und kompliziert ist für viele Menschen. Ich finde das faszinierend mit dieser, wie du es gerade beschrieben hast, Max, mit der Zensur, die so eine Selbstzensur produziert, weil es ja quasi so wieder so eine Blackbox-Mechanik ist, die wir auch schon von Tech-Unternehmen kennen, also dass man die Geräte, die ganz normalen Geräte jetzt auch schon so baut, dass man gar nicht versteht, mit was interagiere ich da eigentlich ganz genau, und so ein bisschen vergisst, mit was für einer Technik man eigentlich interagiert, was dann eigentlich dazu führt, dass man so diese Rahmenbedingungen dieser Technik so komplett akzeptiert und verinnerlicht, und so wie ich es verstanden habe, ähnlich auch mit der Zensur von Social Media. Man weiß ja gar nicht ganz genau, welche Themen verboten sind oder welche Themen gedrosselt werden oder wo man so Shadowbanned ist, habe ich auch als Wort irgendwie gelernt. Was eigentlich dann dazu führt, dass man sich noch mehr dem unterwirft und gleichzeitig aber so diese Entscheidungsprozesse auch so unsichtbar gemacht werden. Also es wird ja nie öffentlich thematisiert von den Unternehmen, oder es wird nie zur Diskussion gestellt oder als konkrete Entscheidung offengelegt, dass sie sagen, genau diese Themen wollen wir nicht auf unseren Plattformen, weil wenn man das machen würde so offen, dann gäbe es eben eine Diskussion darum, ob das so ist. Aber wenn man es sozusagen so unter den Tisch fallen lässt und in den Teppich kehrt, dann hat das sowas sowas Entpolitisierendes auch. Also es soll so ein bisschen unsichtbar machen und so eine Gemengelage schaffen, in der man auch selber gar nicht mehr weiß, wie man agieren soll.
Da habe ich noch mal eine Frage an dich, Axel, weil du hast gerade gesagt, ihr tauscht euch auch aus als Content-Creator. Gibt es da irgend so eine Mutmaßung unter anderen Content-CreatorInnen, woran es manchmal liegt, dass ein Thema gecancelt wird, was queere Themen anhat oder queere Themen betrifft? Oder tappen wir jetzt hier alle völlig im Nebel und es ist eigentlich, keine Ahnung, wir wissen gar nicht, was los ist? Weil es gibt ja auch Konten, die werden ja auch wirklich gesperrt, wenn es um queere Themen geht, wenn es um Trans-Themen geht. Ich selber habe ein Interview geführt online mit einer trans-identitären Person und dieses Interview, das ist überhaupt, das ist wie als, keine Ahnung, als wenn da irgendjemand einen Deckel drauf gemacht hätte. Das hat überhaupt sich, keine Ahnung, ich habe auch nicht so viele Follower. Trotzdem habe ich einen deutlichen Unterschied gemerkt. Aber hast du da von den KollegInnen, sag ich mal, aus der Content-Creator-Welt irgendwelche Infos, die uns schlauer machen könnten?
Ich habe nur auch noch ein Beispiel. Also der YouTube-Kanal der Deutschen AIDS-Hilfe wurde gesperrt wegen einem Video und die mussten dann mit YouTube darum kämpfen, dass er wieder freigeschaltet wird.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass einfach die Plattformen oder die Algorithmen der Plattformen oder vielleicht auch im Falle von TikTok die echten Menschen, die für die Moderation des Inhalts ja da auch noch zuständig sein sollen in gewisser Weise, das ist ja auch eine Frage, wie effizient das Ganze funktioniert. Die sind dafür zuständig und die wissen aber manchmal oder sind nicht geschult darin, was ist oder interessieren sich nicht dafür oder können nicht so schnell entscheiden in der Zeit, die ihnen einberäumt wird. Ist das Aufklärungskontent, wie im Falle jetzt der AIDS-Hilfe, oder ist das sexueller Content, der dann wiederum den Community-Guidelines widerspricht? Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also die Schuld liegt auf jeden Fall bei den Plattformen.
Aber irgendwie sind wir gerade noch so sehr im Nebel, ne? Woran es
ja
liegen könnte.
Also das, ich glaube, es liegt einerseits an den Richtlinien, die verabschiedet werden. Da gab es ja auch bei Meta zum Beispiel die viel diskutierte Änderung. Und das war ja dann wieder ein Stück weit ein Schritt in eine Transparenz, die dann aber auch wieder ausgelegt werden kann in eine gewisse Richtung, als es quasi hieß, dass, und da bin ich mir jetzt gerade im Wording nicht ganz sicher, aber es ging ungefähr doch darum, dass sich Meta oder Mark Zuckerberg verabschiedet von Diversity, Inclusion, Equality als Prinzipien für in den Community Guidelines. Also das quasi, das fiel relativ auffällig auch mit dem Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Trump zusammen. Und das hat ja wiederum dafür gesorgt, dass ein Stück weit Transparenz oder mit einer Transparenz quasi dann auch ein politischer Schritt gegangen wurde. Also so konnte es interpretiert werden, um klar zu zeigen, ne, wohin sich die Plattformen bewegen. Also das Stichwort in dem Fall ja auch Meinungsfreiheit von gewissen politischen AkteurInnen so verstanden, dass darunter eben auch das Recht auf queerfeindliche Äußerungen fallen kann.
Ja, am Ende spiegelt sich ja nur die Gesellschaft auch genauso in Social Media. Also sind ja immer noch Menschen dahinter. Wer verdient daran, ist die Frage. Am Ende sind die ganzen Betreiber die Gatekeeper von den ganzen Regeln und den Dingen, die dort gezeigt werden auch. Wenn du sagst, ja auch, das fand ich ganz spannend, als du sagtest, dass du jetzt weniger Anfragen zur Zeit der Pride jetzt bekommst. Also woran liegt das? Ne? Verdienen die Unternehmen nicht mehr daran? Weil eigentlich ist es ja für alle immer eine Win, also es ist ein Unternehmen, die wollen Geld damit machen. Woran liegt es, dass es nicht mehr?
Genau, warum haben die größten CSDs in Deutschland 6-stellige Ausfälle an Sponsorengeldern und die größten Unternehmen in Bayern zum Beispiel finanzieren den oder sponsern den CSD in München nicht mehr? Das ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja.
Da sind wir jetzt bei so einer ganz politischen Ebene. Ich will es ein bisschen zurückholen zum Kunst, zur Kunstebene, weil ich glaube, das ganz andere Thema mit DEI Maßnahmen, die dort eingestellt wurden durch diese Trump-Regierung, ist nochmal, glaube ich, eine Sonderepisode, die wir machen könnten bei Tech und Trara. Ich will nochmal einmal zur Kunst, Agatha, vielleicht was Positives zum Thema Social Media. Du bist da ja präsent. Gib uns mal irgendwas Positives mit, wo du sagst, da hilft mir der digitale Raum total als Künstlerin.
Also einerseits, ich nehme wieder ein bisschen Bezug zu Queerness, manche erkennen dann auch meine subtilen Codes. Ich bin halt niemand, der so, ich sag mal, aktiv aggressiv, vielleicht wenn ich spreche, ja, aber an meiner bildenden Kunst versuche ich vielleicht eher subtil zu arbeiten, zum Beispiel mit der Farbe Violett in meinen Glasskulpturen, so ein bisschen Bezug 1920 Weimarer Republik, das Lila Lied oder Na, wer kennt die Farbe Lila, ist ja irgendwie recht beliebt bei vielen queeren Personen und wer das weiß, erkennt das und ich arbeite gerne damit und dann kommt auch viel Positives auf jeden Fall Feedback und da ist die Community da und es wird halt auch geshared, da kommen Anfragen, um das weiter zu verbreiten, ne? Egal ob es jetzt im Bereich queer oder in meinem pädagogischen Bereich ist, bekomme ich viele Anfragen, die auch im sozialen Kontext wichtig angebunden sind, um dann Messages weiter zu verteilen, um Bild, damit Bildung stattfindet und auch denke ich immer noch, dass es eine super Plattform ist, um sich mitzuteilen. Es erreicht alle, also es reicht Junge, mittlerweile auch viele ältere Leute haben Instagram und es ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, mehr Reichweite zu bekommen und Austausch zu haben mit den Menschen. Also das finde ich ganz schön daran, auch international, ne? Und es bietet viele Chancen und jetzt ist aber die Frage natürlich, wie gehen wir damit um? Was lernen wir aus dem, was bis jetzt passiert und wie können wir das versuchen? Und das fängt, glaube ich, bei jedem User an, in eine positive Richtung lenken.
Ich will trotzdem jetzt das Aber natürlich einbringen und da will ich Felix fragen, weil es gibt, ich will auch das vielleicht das ausgenudelte Wort Hate Speech mal hier reinbringen, weil das gibt es natürlich, das habe ich am Eingang gesagt, das habe ich selber erlebt und das erleben auch viele queere Personen. Meine Frage an dich, Felix, weil du kritisierst diese Plattform natürlich auch sehr, nutzt sie selber. Meine Frage ist dieser Hass, der da im Netz entsteht, vielleicht auch gewollt als Design von den Plattformen, um mehr Traffic zu haben, damit ganz viel passiert auf diesen Plattformen.
Mhm. Definitiv, aber ich mag gar nicht nur die Negative Nancy hier jetzt heute sein oder nur kritisieren.
Erstmal, wir haben noch ein bisschen Ausblick auch
das
geplant.
Die Frage, das musst du jetzt.
Das muss ich jetzt. Nein, ich wollte nochmal eine Lanze für die Ästhetik aufbrechen in dem Moment. Also queere Kunst online, weil ästhetische Momente ja dann doch was sind, was sich eben nicht unbedingt von diesen Regeln einfangen lässt oder von der Datenlogik rein verwerten lässt, sondern ich glaube, also da liegt auch immer noch ein Potenzial drin, diese ästhetisch transformativen Momente zu schaffen, die Menschen dann in der Interaktion und im Betrachten der Kunst online auch immer noch erfahren können. Ich glaube, das sind so viele Dinge, die man als queere Person, gibt es ja so bestimmte Momente, wo man Dinge gesehen hat, und ich glaube, jeder kann sich daran erinnern, sie so genannt ist ein Gay Awakening oder Queer Awakening, die in einem was ausgelöst hat, einen Veränderungsprozess, einen Transformationsprozess. Und ich glaube, diese Dinge sind ganz oft ästhetische Momente, die man nicht beeinflussen kann, die einem auf so ein bestimmtes Lustempfinden auch verschaffen und gleichzeitig dann einen sich selber hinterfragen lassen. Und diese Momente lassen sich gar nicht so sehr von diesen Plattformen und Unternehmen und von Daten einfangen und regeln. Und deswegen nochmal für die Ästhetik eine Lanze brechen. Hass, okay, das nächste Thema.
Ich habe da so eine Zwischenfrage, Entschuldigung. Das war ein Such, jetzt hab ich nochmal eine andere Frage, eine andere Perspektive, weil du das gerade so einbringst, dass man gewisse Dinge sich dann anschaut. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist jetzt vielleicht an Maxi oder an dich, gibt es denn gewisse Dinge, die man vielleicht als queere Person posten muss, sei es, du hast gerade angesprochen, sexuelle Dinge, den Körper zeigen, solche Dinge, um die Bedingungen, Felix, die du ja auch so aufzeigst, die da sind, um vielleicht nicht gedrosselt zu werden, zu zeigen, damit man Reichweite bekommt, wer auch immer das beantworten möchte. Mhm. Gibt es da einen Trick, dass man vielleicht diesen Algorithmus umgeht mit sexuellen Inhalten?
Schwule weiße Männer, schwule weiße Cis-Männer gehen schon klar.
Ja, okay. Also meine Shirtless-Selfies kriegen auch die meisten Likes und dann kommen so Theorievideos dazwischen, die mogel ich dann so dazwischen und dann sind die Shirtless-Selfies halt quasi Clickbait, um die Leute ranzuziehen und dann dazwischen findet die Kritik statt. Aber wenn ich es jetzt verteidigen wollen müsste.
Oder also, what a strategy.
Ja,
sind hier Tipps und Tricks für Social-Media-User.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich es verteidigen wollen würde, würde ich schon sagen, es gibt auch so eine gewisse Angst vor Körperlichkeit in unserer Kultur oder in der Online-Kultur, in digitalen Medien, generell in unserem Umgang miteinander. Und deswegen finde ich jeden Moment, in dem man den eigenen Körper, andere Körper oder sich selber auch nochmal als Körper in den Raum stellt, finde ich schon bedeutsam, dass wir nicht nur alle nur intellektuelle, rationale, digitale Geisterwesen sind, die miteinander kommunizieren, sondern auch atmende, schwitzende, stinkende Körper. Das muss man schon auch immer nochmal nutzen, das in digitalen Raum zu stellen, auch wenn es dann so ein bisschen glatt poliert ist, tatsächlich auf den Fotos. Ich weiß nicht, wie du das machst, Max, aber
Das ist eine gute Frage eigentlich. Also ich nutze schon auch bewusst Haut, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich habe es auch ein paar Mal versucht, beides gleichzeitig, irgendwie Aufklärung und ein bisschen mehr Haut zu zeigen. Ne? Also ich erinnere mich noch, als es damals um das Labeln von politischem Content ging, der eingeschränkt werden soll oder den man bewusst freischalten hätte können sollen. Ich glaube, 2 Jahre oder 3 Jahre ist das jetzt her irgendwie. Ne? Und da haben dann eine Kollegin und ich, also die hat sich quasi im BH gefilmt, wie sie irgendwie Meta-Politik oder Politik, ja, Entscheidungen von Meta eigentlich erklärt hat. Ja, kann funktionieren, muss aber auch nicht sein Heilmittel sein. Also ich glaube, ja.
Nacktheit war schon immer auch künstlerisch ein Mittel des Protests.
Richtig, gut, aber Agatha, super Stichwort, weil Nacktheit heterosexueller Darstellungen sind seit Jahrhunderten eigentlich selbstverständlich bekannt, aber queere weniger. Und nochmal auf dein Amsterdam-Beispiel vielleicht zu bekommen, hast du da eine Erfahrung, wenn du erotische, queere Kunst zeigst? Was passiert damit im digitalen Raum?
Erotik liegt ja erstmal im Auge des Betrachters. Das kann auch für einige Leute ganz eklig aussehen, je nach Vorliebe. Aber kannst du deine Frage nochmal anders stellen? Also meinst du,
ja? Maxi hat gerade gesagt, dass er das schon auch bewusst auch einsetzt. Oder Felix dort auch, ich setze das auch ein, dass es dann männliche, queere Erotik, sag ich mal, die dann, ja, die für Aufmerksamkeit sorgt. Wenn du aber deine künstlerische Sexualität zum Ausdruck bringst, was passiert mit der im Netz?
Erstmal ist es, genau, ich glaube, für jeden anders individuell lesbar und da kommen sehr viele verschiedenes Feedback dazu. Und ich glaube, ich finde es ganz gut immer noch, dass es ja sehr viel an schon der nackte Körper in sich aussagt, besonders mit vielen queeren Personen gesammelt an einem Platz. Also wenn man genau weiß, worum es geht, dann weiß man es. Und wenn nicht, forscht man vielleicht nach. Also hier komme ich wieder zu diesem Punkt zurück. Es macht erstmal neugierig. Also warum macht diese Person das? Deshalb manchmal auch, wenn es nur ein Close-up ist, man sieht nicht ganz viel, damit spiele ich gerne. Und erstmal um so eine Neugierde auch, oder wieso, das fand ich so ganz schön zu sagen, so eine Ästhetik zu wecken oder so einen inneren Wunsch, danach dem nachzugehen. Und was ich sehe, hat ja immer mit Bezug auf mich selber. Ich betrachte etwas und bin gleichzeitig, werde betrachtet auf eine bestimmte Weise und fühle mich bei dem auch vielleicht ertappt, wenn ich etwas betrachte.
Ich glaube, diese Momente sind auch ganz wichtig. Also, weil wir müssen das ja auch ernst nehmen. Sexuelle Orientierung heißt eine Art und Weise, auf die ich in die Welt ausgerichtet bin. Sarah Ahmed, eine Philosophin, beschreibt das sehr schön. Also, dass unsere sexuelle Orientierung, unser Begehren uns natürlich auch einen bestimmten Blick auf die Welt gibt. Und deswegen finde ich das auch spannend zu sagen, queere sexuelle Orientierung bringen natürlich dann einen ganz anderen Blick mit. Sie beschreibt das ganz handgreiflich an viele philosophische Texte von großen Philosophen, alles weiße alte Männer, starten irgendwie damit, dass sie beschreiben, wie sie am Schreibtisch sitzen und arbeiten und ihre Texte schreiben. Und dann fragt sie halt so, ja, aber was ist eigentlich mit dem Raum hinter dem Schreibtisch? Was führt diese männliche Orientierung in der Welt dazu, diesen Schreibtisch zu betrachten und nicht dahinter die Küche oder die ganze Care-Arbeit, die hinter einem passiert, damit man in diesem Schreibtisch sitzen kann? Also diese sexuelle Orientierung ist auch nicht nur so eine Nische von unserem Leben, die nur diese, also nur Sex betrifft, sondern es ist was unsere ganze Lebensführung, also unsere Lebensführung im Ganzen beeinflusst, diese Orientierung, die wir auf die Welt dann haben, die uns bestimmte Dinge sehen lässt, die vielleicht andere nicht sehen, die uns bestimmte Dinge anziehen finden lässt, die andere nicht anziehen finden. Und ich glaube, da steckt wieder auch ein Potenzial drin, diese Vielfalt davon irgendwie darzustellen und hoffentlich diese Momente zu schaffen, wo andere Menschen auch ein Begehren dabei verspüren, wenn sie diese Dinge sehen.
Und natürlich reagieren Menschen auch mit Wut. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil warum ist denn jemand wütend? Also wenn ich
Zwischenfrage, wie äußert sich denn dann die Wut? Kriegst du da Kommentare oder DMs wie Maxi oder wie kriegst du diese Wut denn mit?
Tatsächlich muss ich sagen, dass ich eher aus der Kunstbereich Follower habe. Deshalb ist es noch so, sage ich mal, kommt nicht so viel raus, außer mal so ein I oder ist ja eklig, ne? Also durch Bekannte von, die dann irgendwie diese Bilder sehen, ne? Jetzt auf Social Media besonders oder so I, warum zeigst du das, ne? Oder auch hier muss man auch besonders aufpassen in Deutschland, weil es gibt, ich arbeite ja auch noch in der Schule, das Beamtenstatusgesetz, das ist Paragraph, glaube ich, 36, 37, das auch besagt, dass ich mich in der Öffentlichkeit, ich sag mal, gesittet zeigen soll. Also nicht zu viele Tattoos, keine Nacktheit und da man immer so ein bisschen aufpassen muss. Das finde ich, man ist immer so dazwischen. Ne? Also es ist ja bezogen auf die ganze Kunst, wo es, man geht über Grenzen, ja. Also auch in der Performance-Kunst, aber auch in der Art und Weise privat, wie zeige ich mich, wie angreifbar mache ich mich mit dem, was ich zeige.
Jetzt haben wir eine super Überleitung zu meinem nächsten Themenblock Hate Speech bekommen, weil bei dir war es jetzt nur das I und Maxi, du hast das ja eingangs, ganz schön gesagt, leider nicht schön gesagt, weil es einfach kein schönes Thema ist, dass der Hass im Netz zunimmt. Erzähl uns mal aus deiner Perspektive, wie erlebst du diesen Hass im digitalen Raum?
Also vielleicht auf das Eingangsstatement bezogen, ich weiß nicht, ob es in der gekürzten Form jetzt noch mit drin war, aber ich hatte ja auch geschrieben, dass es, dass der Hass einfach deutlich und unter Klarnamen mittlerweile zutage tritt. Also Menschen fühlen sich deutlich sicherer, ihren Hass zu verbreiten. Zum Beispiel der Zitat laut Insta-Bio hat auch jemand unter Klarname irgendwie kommentiert, so, ich weiß nicht mehr genau, was der Hass, also welcher Inhalt der Hass hatte, aber da war ein Klarname dabei und wenn man dann aufs Profilbild gegangen ist, stand in der Bio Vater der schönsten Kinder der Welt und es ist dann ja von Foto und genau das Profilbild war auch mit seinem Sohn drauf, also von Fotos mit den Kindern bis hin zu dem Arbeitgeber, der verlinkt ist irgendwie in den Insta-Profilen. Andere Fitness-Influencer, die Kommentare beleidigen, also die in Kommentaren beleidigen unter den Reels, das habe ich alles mitgekriegt. Das sind dann Dinge, die ich relativ klar einordnen kann. Da weiß ich auch, aus welcher Richtung sie kommen. Was mich dann vielleicht doch ein Stück härter trifft, ist dann eigentlich Hass, der ja Aufruf zu einer Straftat ist. Also ich hatte mal ein Video gepostet über den queeren Weihnachtsmarkt in München. Und da kamen dann irgendwann massenweise Kommentare darunter, dass da mal ein LKW reinfahren sollte, dass das ein Fall für den Breitscheidplatz-Attentäter sei, Kommentare mit irgendwie also Atombomben, die explodieren. Und da dachte ich mir, das muss ich eigentlich alles melden, aber das ist dann wieder meine Zeit und Energie, die ich dafür aufbringen muss. Es ist gar nicht so einfach, rechtssicher Screenshots von Hasskommentaren zu machen, die an die richtigen Meldestellen zu geben. Da gibt es welche, die vereinfachen das für die Leute, aber die schiere Masse ist, finde ich, nicht so einfach. Und dann gibt es da noch eine andere Kategorie von Hass. Also ich mache auch Content zu Trauer. Ich habe meinen ersten Freund verloren. Vor über 2 Jahren ist er plötzlich gestorben. Und ich spreche darüber, weil mir das eine Art gegeben hat, mit dem, was geschehen ist, zu verarbeiten. Auch für mich irgendwie Kunst zu schaffen, die ich so ein bisschen an ihn richte, die ich ihm widme, Zeit, die ich ihm widme. Und gleichzeitig aber auch viel Rückmeldung bekommen habe von Menschen, die sich gesehen fühlen dadurch. Und da gibt's zu, ich würde sagen, 98% gab es eine positive, sehr liebevolle, sehr wertschätzende, sehr community-bildende, hey, mir ist was Ähnliches passiert, Art von Rückmeldung. Aber es gab auch Kommentare, die in die Richtung, also die deutlich queerfeindlichen Inhalt auch hatten. Zum Beispiel, na, dann kannst du dir jetzt eine Frau suchen oder sowas. Und das hat mich zuerst krass getroffen, als ich es gelesen habe. Und dann fand ich aber, also musste ich drüber lachen, weil ich es einfach so lächerlich fand, dass diese Person sich erdreistet, sich so eine Meinung zu bilden über ein Thema, von der sie halt wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Und die Person, die sie nicht gekannt hat, dass so ein Hasskommentar einfach schon fast lächerlich wirkt dazu. Und das heißt, da gab es ein paar in die Richtung.
Ja. So sprichst schon so ein bisschen an, wie man damit umgeht. Ja. Mich hat es extrem getroffen und das müssen die ähnlichen Kommentatorinnen gewesen sein, weil ich habe beim CSD Lea, ich moderiere viele Pride-Veranstaltungen in dieser Comedy-Rolle, da habe ich ein Liedchen gesungen und gehe über diesen Platz und man sieht Regenbogenfarben und da waren unter anderem auch ganz viele Beiträge, warum fährt da jetzt nicht ein LKW rein? Also und mich hat das echt getroffen, ich habe das angezeigt polizeilich, Was macht das denn mit dir? Oder beziehungsweise du hast gesagt, du kannst das einordnen. Wenn das jetzt jemand hier sieht und hört oder im Podcast hört und selber sowas erlebt als queere Person, gib uns da mal so einen Rat, weil den suche ich auch noch. Weil mich hat es wirklich getroffen, so die ersten 5 ja. Und danach ging's so ein bisschen weg. Aber wie geht man am besten mit um?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, sich einfach klar zu werden, dass das, was da passiert, nicht die Realität ist oder nicht die Realität sein muss. Also du kannst dir bewusst aussuchen, was ist gerade in dem Moment deine Realität, und du kannst dafür sorgen, indem du entweder die Kommentarspalte zumachst, um dich selbst zu schützen. Also das muss die allererste Priorität sein, sich selber schützen. Du kannst dein Profil privat stellen, du kannst einstellen, wer überhaupt in der Lage sein darf zu kommentieren. Das schränkt natürlich dein Video ein in a way, aber es geht eigentlich um deine eigene Sicherheit als allererstes. Und dann, das klingt jetzt total dumm, aber einfach nicht mehr online sein für eine gewisse Zeit. Also das ist das, was mir am allermeisten immer noch hilft, einfach zu checken, dass ich nicht angewiesen bin auf das, was auf Social Media passiert, sondern auf mein echtes Leben angewiesen bin und auf die Interaktionen, die da passieren. Und Hass gibt's im echten Leben auch, das will ich gar nicht kleinreden. Es ist auch die Realität, dass queeren Menschen Hass entgegenschlägt, aber zumindest das Gefühl zu haben, ein Stück weit Kontrolle wieder zurückzubekommen, ist, finde ich, super, super wichtig, weil das dir selber wieder Kraft gibt, danach auch irgendwie weiterzumachen, was anderes zu machen.
Ich kann auch ergänzen, Benachrichtigungen ausschalten.
Oh ja, sowieso.
Weil das passiert ja. Dann ja trotzdem, ja. Du hast es aus. Felix, deswegen meine eingangs mal oder vorhin gestellte Frage jetzt natürlich, weil du dich mit dem Design von digitalen Plattformen beschäftigst. Warum ist das möglich auf diesen Plattformen? Warum sind die so gestaltet? Und ich habe das eingangs oder vorhin gesagt, vielleicht ist es ja auch gewollt von den Plattformen, dass da sowas passiert, weil das, wer das selber mal erlebt, das ist ja dann wie eine, man sagt ja auch wirklich wie so eine Welle, die dann da auf einen reinprasselt, und dieses Video geht plötzlich in irgendeine Bubble rein, man hat gar keine Kontrolle mehr, und es passieren da, also ich sehe kündlich dann Kommentare. Ist das vielleicht sogar gewollt, weil da passiert da was? Ist das Traffic? Es werden vielleicht gewisse Bedingungen dann ja erfüllt für die Plattform, da ist ordentlich was los. Wie siehst du das aus deiner theoretischen Perspektive?
Also ich bin nicht ganz auf dem aktuellen Stand, wie die Plattformen eingestellt sind. Ich weiß, dass YouTube da viel gemacht hat gegen diese Hassspiralen-Loops, also dass man Videos anschaut und dann empfohlen bekommt, die immer noch so nochmal einen krasseren Kontakt haben oder nochmal aggressiver werden und nochmal aggressiver. Ich glaube, dagegen arbeiten die tatsächlich jetzt gerade. Aber so gesehen ist es natürlich Emotionen, die sich verstärken lassen und die Interaktionen mit sich bringen und die eben auch andere, also wir sind halt empathische Wesen, wir können Emotionen nachvollziehen und uns auf diese Emotionen einlassen. Ist ja auch so, das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern das wäre Gleichgültigkeit. Deswegen ist da schon was dran, dass diese Emotionen so hochgeschraubt werden und dass wir auch lange vergessen haben, dass Emotionen eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen, auch in unserem politischen Leben. Und diese Plattformen lassen halt diese Emotionen, glaube ich, lassen denen in so einer gewissen Art und Weise freien Lauf. Ich weiß nicht, Max, um das nochmal aufzugreifen, ich glaube auch, was man dagegen tun kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, aber ich habe das Gefühl, dass Hass eigentlich auch oft nur eine Angst- oder Abwehrreaktion ist, also fast wie bei Star Wars, Angst führt zu Hass. Meister Yoda.
Yoda.
Aber das ist tatsächlich irgendwie so eine blöde, banale Weisheit, aber da steckt was drinne, dass man eigentlich nur Dinge hassen kann, vor denen man Angst hat. Und meistens hat man dann Angst vor denen, weil man sie selber für sich nicht einordnen kann oder weil man sie in sich selber entdeckt. Und es geht ganz oft darum, queeres Leben, queere Menschen stellen halt die perfekte Projektionsfläche dafür dar. Judith Butler nimmt das auch, das Phantom-Gender oder das Phantom-Queerness, weil sie erstmal eine Ambivalenz in die Welt reinbringen. Und wenn ich als Mensch, der gerne klare Kategorien, klare Strukturen und Ordnung haben möchte, von anderen Menschen vorgelebt bekomme, dass das nicht sein muss, bin ich eigentlich verunsichert, und Verunsichertheit lässt sich dann halt ganz schnell und ganz leicht in Hass kanalisieren, wenn man dann halt sagen kann, alles, was ich nicht kenne, was ich nicht verstehe, müsste ich ablehnen. Ich weiß auch nicht genau, wie da die Lösung dafür ist. Also es ist natürlich eine menschliche, emotionale Reaktion, und Emotionen bringen Empathie, bringen Klicks, bringen andere Menschen, die sich da drauf auch einlassen können, und Ja, wäre schöner, wenn es Love Storms gäbe als Shitstorms, aber.
Du hast gerade Agatha so angeguckt und also wir haben mit dir ja auch verschiedene Personen hier sitzen. Du bist einmal Künstlerin, aber du bist natürlich eine Person, aber mit so verschiedenen Blickwinkeln eben auch als Lehrerin. Und wir haben vorher auch kurz telefoniert zu diesem Gespräch und hast mir eben erzählt, dass du Lehrerin bist. Wie bereitest du denn junge Menschen vor auf die digitalen Räume? Du weißt ja sicherlich nicht von den SchülerInnen, wer davon queer ist, aber die Möglichkeit ist ja nun mal rein statistisch gegeben da. Greifst du das als Thema auf? Queere Gewalt im Netz? Queerer Hass?
Positiv
nicht queerer Hass, Entschuldigung, Hass auf queere Personen.
Ja, erstmal fange ich einfach mal mit wieder was Positivem an, nämlich, dass ich das Glück habe, dass es in unserer Schule viele queere Personen gibt, die sich auch öffentlich zeigen und dazu stehen und sehr stolz darauf sind. Also das auch tragen, also Kleidung, zeichnerisch, künstlerisch, das viel umsetzen. Und ich glaube, das hat viel mit dem Setting zu tun, welches wir ihnen dann bieten. Also die fühlen sich sicher bei uns. Klar, es ist eine spezielle Schule, es ist ein bisschen kleiner, ne? Wir sind alle Sonderpädagoginnen. Wir sind darauf gepolt, das zu feiern, zu embracen und zu fördern.
Sollte das nicht immer so sein?
Es wäre schön, ja. Ja. Aber dann gehe ich in der Regelschule in der Inklusion und in so einer anderen Klasse, ne? Da kommt schon, also viele Hasskommentare einfach so, auch ohne Grund, ne? Beleidigung. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Und genau, wie bereite ich die darauf vor? Also erstmal benutzen natürlich alle ChatGPT, ne? Das ist jetzt alle. Stürzen sich gerade auf KI-Assistenz. Es gibt viel gerade Schulung. Ich war letzte Woche tatsächlich auch auf einer Fortbildung, wo es darum ging, wie gehen wir damit um, mit Social Media, mit Schülerinnen und Schülern, die bis 5 Uhr nachts scrollen und sich den Content anschauen, die auch gar nicht unbedingt für sie geeignet sind. Also auch man kann einfach mit einem Klick ja bestätigen, ne? Oder ein Perso abfotografieren und schon bin ich drin, auch in merkwürdigen Orten im Netz. Und ich denke, die beste Vorbereitung ist, dass man darüber spricht, dass man offen das zum Thema macht, sowohl in der Schule, den Schülerinnen und Schülern, aber auch vermittelt und den jungen Leuten, dass es okay ist, darüber zu sprechen und so ein bisschen die Angst zu nehmen. So. Mhm. Und auch mit den Eltern darüber zu sprechen, das ist natürlich.
Ist das Thema wichtig. Queer sein eine Rolle? Ich weiß ja nicht, wie alt sind deine SchülerInnen?
Von 11 bis 18 tatsächlich.
Mhm. Und greifst du das Thema irgendwie auf? Wissen die, Frau Kosobutzki macht Kunst, also gibt es eben auch mal den Nippel zu sehen. Wissen die das schon? Also kennen die auch die andere Seite von dir, dass du dich mit queeren Thematiken künstlerisch auseinandersetzt?
Ja, denen ist das klar. Also ich glaube, die manche Performance, die ein oder andere kennen sie nicht. Gerade die auch, ne, die in Amsterdam, wo wir komplett entkleidet waren, die habe ich denen jetzt nicht gezeigt. Sonst würden auch, glaube ich, komische E-Mails von Eltern kommen. Da muss man immer ein bisschen.
Die können ja jetzt den Podcast hören, ne?
Dann ist es jetzt so, ne? Aber die Fotos sind da.
Das ist jetzt ein Outing, ne, von mir gewesen. Ja.
Dann ist gehört jetzt dazu. Jetzt muss ich damit sehen, wie ich umgehe, ne? Also es ist immer die Gefahr. Aber natürlich vermittle ich dann auch die Offenheit in der Kunst. Ich beziehe also nicht nur cis-männliche Künstler, wie es ja oft historisch dann nur gezeigt wird. Ne? Wir machen jetzt nicht nur den Picasso, sondern schauen auch auf die gesellschaftlichen Themen. Was ist im Hier und Jetzt? Also wir gucken uns, wir gehen raus, wir schauen aktuelle Ausstellungen an, wir sprechen mit Menschen und kommen so in Kontakt und so finden sich auch eigentlich die Themen. Also ich sag gar nicht, es geht nicht immer nur von der Kunst aus, sondern eigentlich von der Gesellschaft aus. Und das ist immer so ein Wechselbeziehung. Glaube ich.
Und ganz spannend natürlich dieses Thema, was wir gerade so angesprochen haben. Da gibt es einmal die Lehrerin Agatha Kosobutzki und die Künstlerin. Nutzt du da Social Media so auch als Trennmöglichkeit, damit vielleicht unter einem anderen, du hast nicht richtig Agatha Kosobutzki, zum Beispiel bei Instagram fällt mir gerade ein, dein Name ist ein anderer. Nutzt du diesen Raum, um dich da komplett zu zeigen, diese Seite zu zeigen und schützt dich vor den Reaktionen der Eltern? Schützt du damit deinen LehrerInnenberuf?
Also tatsächlich ist mein Profil auf öffentlich und dadurch, dass ich wirklich ein sowohl super Kollegium als auch Elternschaft habe, mehr oder weniger. Klar, manche sind auch immer mal anstrengend.
Ach was.
hätte das gedacht. Genau. Also mir wird auch mitgeteilt, ne, wer wann die Periode bekommt oder wer jetzt die Namensänderung gerade vorgenommen hat, eine queere Person bei uns auch. Und da achten wir alle sehr ganz genau drauf. Von daher ist das auch ein Teil, denke ich, von mir, das so zu, also ich nehme natürlich alles auf, man ist ein Mensch, man, es gibt nicht immer klare Grenzen, das kann man einfach nicht ziehen, ne? Und dann merke ich in meiner künstlerischen Arbeit auch den pädagogischen Anteil, die Vermittlung, das In und Außen, es ist immer Körperlichkeit, also das Berühren spielt bei mir immer eine Rolle, sowohl in Performances als auch das Nichtsehen. Ich gebe zum Beispiel Besucherinnen, verbinde ich manchmal die Augen und dann schauen wir mal, was passiert, sage ich mal jetzt so mit Musik oder ohne. Was ist, wie fühlt sich eine Berührung an? Besonders nach Corona war das ein total interessanter Forschungsbereich. So was kann Berührung, was brauchen wir eigentlich auch? Und es ist immer so eine Wechselbeziehung, würde ich sagen. Aber insgesamt würde ich sagen, dass ich Social Media eher nutze, um ja mein Portfolio zu zeigen, um mich als Künstlerin darzustellen und alles, was mit Medien auch zu tun hat, ist eher auf eher meine künstlerische Arbeit bezogen.
Wir haben das jetzt versucht, so ein bisschen zu beleuchten, erstmal wie es nutzt, was passiert da. Und Maxi hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, dass du eigentlich gar nicht genau weißt, ne? Woran liegt das manchmal. Und wir haben jetzt diese sozialen Plattformen da. Ne? Das sind Unternehmen, das ist Instagram, das ist TikTok und so weiter. Felix, was machen wir denn nun? Wie gehen wir denn jetzt als queere Person damit um? Oder gibt es aus deiner Perspektive heraus, gäbe es so eine idealtypische digitale Plattform für queere Menschen? Wie sähe die aus? Oder was machen wir denn jetzt mit dem Grindr? Grindr.
Über Grindr könnten wir auch noch ewig reden. Warum ist das eigentlich so eine komische Tribal-Maske als Logo und was soll damit angespielt werden?
Um das Thema, das wäre dann mehr so ein Sex-Talk, können wir gerne machen. Also, super für zu haben, also gar kein Thema.
So wie immer, das ist eigentlich die Lösung für alles. Wir müssen uns organisieren, wir müssen uns solidarisieren, wir müssen von politischen Entscheidungsträgerinnen fordern, dass sie das umsetzen, dass sie die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen, weil es ist rein theoretisch, es ist möglich, dass wir diese Begrenzungen aufsetzen. Die Plattformen sind am Ende von uns abhängig und nicht wir von ihnen, auch wenn sie uns gerne abhängig machen wollen würden. Sprich, wir säßen am längeren Hebel, wenn wir uns zusammenraufen würden und das gemeinsam tun würden. Mhm. Tun wir noch nicht, aber ja, das wäre dann die Lösung, finde ich.
Maxi, du hast das angesprochen, ihr tauscht euch aus. Und deswegen ist so die Frage, kann man denn so eine Plattform mit seinem Content auch beeinflussen? Also hast du das Gefühl, du machst das einfach und dann passiert auch was? Hast du ein bisschen das Gefühl, du sitzt, wie Felix gerade gesagt hast, du sitzt da eigentlich am längeren Hebel?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, immer mal wieder ja. Also, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, ist das gerade zum Beispiel Pride Month und ich habe meinen eigenen Feed so trainiert, dass ich Pride-Content bekomme, dass ich queeren Content bekomme, dann beeinflusse ich die Plattform ja in a way, also zumindest meinen eigenen Feed. Vielleicht ist aber auch nur die Illusion, die Plattform mir gibt, dass ich Einfluss haben kann, um mich irgendwie wieder mehr an sie zu binden. Punkt. Ja, das sind so die Überlegungen, die ich dazu habe.
Ja, es gab ja auch diese glaub, Aktion, keine Ahnung, wie man das nennen will, Reclaim TikTok, also dass man es nicht der AfD überlässt, sondern wir machen jetzt da auch anderen Content, der komplett konträr zur AfD ist. Felix, ich habe dich schön unterbrochen.
Nein, ich wollte auch nur sagen, genau, ich glaube, so die kollektive Strategie ist, glaube ich, die am effektivsten wäre, die aber immer so ein bisschen langweilig politisch klingt. Aber das Individuelle finde ich auch, darf man eigentlich auch nicht unterschätzen. So ein bisschen die Strategie Sand ins Getriebe streuen, mag ich eigentlich auch. Also Dinge untermogeln, die da eigentlich nicht vorkommen dürfen, dadurch, dass man sie geschickt tarnt oder sowas. Das waren schon immer queere Strategien, um Öffentlichkeit zu erreichen, also Codes zu benutzen, Friend of Dorothy oder sowas. Ich finde, das sind einfach Dinge, die in queerer Kultur schon immer existiert haben und durch die wir auch diese Plattform auf eine Art und Weise transformieren können. Und ich glaube, also das sind so, wahrscheinlich muss man sie die Doppelstrategie fahren. Die individuellen Content-KreatorInnen müssen eben mit den Bedingungen leben, aber können die auch geschickt umgehen oder manövrieren. Aber wir müssen uns eigentlich kollektiv zusammenraufen und politisch Entscheidungen herbeiführen, die dann eben Plattformen ermöglichen, die queer-freundlich sind. Das war ja an der Frage auch noch dran, was wäre eine queere Plattform? Und ich finde, eine queere Plattform wäre eigentlich eine, die dann immer wieder auch diese Störungsmomente einem erleben lässt oder die einen halt nicht in diesen Sog reinbringt, wo man sich dann quasi wie zu Hause fühlt und sich traut, alles zu sagen und ganz vergisst, dass man in diesem Ding drin ist, sondern vielleicht eine Plattform, die dann immer wieder mal so Momente schafft, wo man auch reflektiert, was man da eigentlich gerade tut oder anders darüber nachdenkt und dann gleichzeitig diese ästhetischen Momente implementiert. Das wäre für mich so eine perfekte queere Plattform.
Und vielleicht auch ganz wichtig, sorry nur, dass ich das noch einwerfe.
Dafür bist du doch da.
Zum Einwerfen, genau. Und zwar, dass sich ja queere Content-CreatorInnen einfach auch zusammenschließen auf der Plattform und ihre Reichweite in a way auch teilen. Also zum Beispiel auch mit Menschen, die queere Kunst, die queere Kultur auch offline schaffen und dann da so eine Symbiose eingehen können, auch von der Reichweite der Content-CreatorInnen profitieren. Aber gleichzeitig ist es ja auch schön, dass dann das, was wahnsinnig arbeitsintensiv ist, ich muss da zum Beispiel dran denken, ich war bei einer queeren Stadtführung, die da ein wahnsinnig cooles Konzept erarbeitet haben mit Live-Drag-Performances von Menschen, die in München, und da schaue ich direkt ins Publikum, weil das glaubt mir immer niemand, die in München queer und schon immer da waren in den 80er Jahren. Freddie Mercury natürlich, aber auch eine lesbische
queere München Bar. München ist auch nicht Bayern, ne?
Das München ist ein großer Unterschied. Nicht Bayern. Ja, jetzt nimm mir doch nicht meine Power hier Werbung zu machen für Süddeutschland. Ja. Nein, genau. Und die stecken wahnsinnig viel Arbeit rein und können das dann manchmal auch gar nicht genug promoten auf Social Media, weil es einfach zu viel Arbeit erfordert, schon im echten Leben offline das Projekt umzusetzen. Und da bleibt Social Media dann auf der Strecke, was sie aber bräuchten, um das Projekt bekannter zu machen.
Dich bräuchten sie.
Das will ich jetzt gar nicht so sagen damit, aber generell Aufmerksamkeit einfach. Ja. Und die können wir schaffen auf Social Media.
Das heißt, also sich gegenseitig supporten und ruhig mal Maxi Pichelmeier fragen. Ich mache morgen queeres Waffelessen bei mir im Hinterhof. Das kannst du.
Komm vorbei.
Ich mache es einen Spaß.
Nein, aber auch zum Beispiel also Creator-Part-In für CSDs gibt es ja auch oft immer mal wieder. Finde ich irgendwie eine spannende Möglichkeit.
Ich meinte das auch wirklich ernsthaft gerade, ne? Das
weiß ich. Weiß schon.
Agathe, noch mal einmal ganz kurz, wir sind schon so bei dem, was ich erhofft hatte, dass wir doch so einen kleinen optimistischen Ausblick haben. Vielleicht magst du ihn uns einmal geben. In Bezug zu Kunst, hast du denn das Gefühl, dass du mit deiner Kunst, die du zeigst, weißt, du bist bei Instagram, wo bist du noch zu finden?
Ja, ich habe eine Website, TikTok habe ich nicht mehr, das war mir irgendwie zu wirr, zu viele Videos und
Also meine Frage
bin ich
ist,
da auch ein bisschen zu alt, fühle ich mich gerade, um da nochmal einzusteigen.
Meine Frage ist, kannst du mit der Kunst irgendwie diese Plattform auch verändern? Hast du das Gefühl, da kannst du was erreichen?
Mit Sicherheit. Man ist ja in verschiedenen Institutionen unterwegs. Zum Beispiel bald bin ich mal demnächst in der Hochschule wieder in Hamburg. Und dann wird das ja auch gepostet. Also sehen noch mal andere Leute, die jetzt meinem Content folgen. Ne? Also ich sag mal, man wurmt sich so irgendwie ein. Maxim hat mir irgendwann so dieses Bild vom Batsch-Magazin geschickt. Ne? Und sagte, hier, Agatha, du bist da drin. Ich so, hatte ich da irgendwie ein Interview? Und dann gucke ich, da ist ja jetzt auch plötzlich im Batsch-Magazin auch ein Nacktfoto von mir drin, so huch, und dann auch da drunter kommentiert. Also es ist ja so eine Flut und man weiß vielleicht auch, bin ich auf irgendwelchen Seiten unterwegs und meine Kunst auch, von denen ich nicht weiß, und ich hoffe, dass es irgendwen inspiriert und vor allem ermutigt, dabei zu sein. Also das ist das Schöne, ne? Manchmal, also die meisten Menschen, die partizipieren auch an meinen Performances, sind eigentlich Zuschauerinnen, sage ich mal. Also das sind keine studierten Künstlerinnen, Künstlerinnen, das ist das Publikum, dass ich einlade, dabei zu sein und die eine Erfahrung machen, und das trägt sich weiter. Vielleicht sprechen die dann auch weiter drüber, vielleicht machen die mal einen Post, vielleicht ist zufällig ein Influencer mal dabei, der das mitmacht und von der Erfahrung spricht, und so trägt sich das weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach weitermachen. So.
Super. Damit sind wir eigentlich schon am Ende. Stündchen ist rum. Und ich finde, ich mache das manchmal in Gesprächen, ich mache es jetzt ganz spontan, ich lasse euch mal einen Satz beenden. Maxi fängt an. Eine ideale queere digitale Plattform bedeutet oder wäre für mich?
Ohne Hass.
Ja, das bringt doch relativ viel auf den Punkt.
Habe ich jetzt nachdenken.
Mein Gott, was für eine Spannung da gerade. Ruhig mal einen Applaus, bitte. Love, schön. No hate. Felix, eine ideale Plattform für queere Menschen wäre?
ja, eine Plattform, die ihre eigenen Bedingungen auch immer wieder zur Verhandlung stellt und genau die Nutzerinnen und Nutzern zu Co-Designerinnen macht, sodass man das gemeinsam und kollektiv gestalten kann.
Aha, also so eine Open-Source-Geschichte.
Ja, zum Beispiel.
Spannend, machen wir nochmal. Vielleicht gibt es bei Tech und Trara dazu wahrscheinlich eine Sonderfolge.
Stimmt.
Agatha, deine idealtypische Plattform auch für queere Kunst wäre?
Wäre die den Diskurs auf jeden Fall erlaubt und bedingt, aber dabei respektvoll bleibt. Unmenschlich.
Jetzt gibt es erstmal einen riesengroßen Applaus für unsere drei Panelisten. Aber jetzt seid ihr dran. Es gibt von Lennart, der sitzt da vorne, der hat ein total kleines Mikrofon. Da ist es. Das war jetzt auch eine super Moderation. Meine Frage an euch ist folgende. Und dann können wir gerne noch ein bisschen darüber diskutieren. Was machen wir jetzt? Lass uns jetzt alle auf die Bedingungen ein von Instagram, TikTok und versuchen, irgendwelche Wege zu finden, zeigen ein bisschen mehr Body, damit wir irgendwie halbwegs Aufmerksamkeit bekommen. Oder brauchen wir eine ganz neue Plattform? Wir schreiben morgen einen Brief an die EU. Was machen wir? Melden. Dann kommt sofort Lennart. Nee, du bist es, Philipp, ne? Mit dem Mikrofon. Ich frage dich hier im Rosanen. Komm, wir machen es mal direkt so. Hin mit dem Mikrofon. Ein bisschen aus meiner Show-Entertainer-Karriere muss ich hier mal einbauen jetzt. Wie heißt du eigentlich?
Raphael.
Was würdest du machen jetzt?
Ich frage mich vor allem, in welchen Body? Also habe ich den Body, um den zu zeigen?
Gute Frage. Weiß ich nicht. Okay. Also dann, komm, dich frage ich einfach mal hier vorne. Ich mache das jetzt einfach mal, wenn ihr euch nicht meldet. Wie heißt du hier vorne mit der Brille?
Ich heiße René und ja, ich finde es halt auch interessant zu durchbrechen, dass es einfach Stile gibt, genau wie Raphael gerade eigentlich schon gesagt hat, die einfach gerade popkulturell gefragt sind und es gibt einfach Sachen, die gerade out of trend sind und da einfach alles möglich zu machen, wie das eigentlich ein sehr queeres Prinzip ist, das fände ich sehr wünschenswert, aber gerade sehr unkapitalistisch.
Ja. Lennart, ich habe eine Frage an die Technik. Können wir dieses Mikrofon irgendwie auch auf diese Mega-Boxen bringen, dass wir das alle hören? Ja? Ach, er müsste dann noch näher rangehen. Okay. Ich öffne trotzdem einfach mal da. Jetzt haben wir endlich eine Meldung von der Person da vorne. Da. Und einmal kurz mit deinem Namen vorstellen und dann sagen, was du.
Oh mein Gott, geht das jetzt?
Ja, so nah rein, genau.
Mein Name ist Frederik. Und ich bin auch Pädagoge in der Grundschule im Ganztag. Und bei mir ist immer sehr wichtig, Sichtbarkeit zu zeigen. Und von daher würde ich jetzt mal einen Raum werfen, ist es nicht sinnvoll, dass mehr queere Personen auch GründerInnen werden von Social-Media-Plattformen, da die einfach mehr Erfahrung mit einbringen und auch die Ängste und alles Mögliche, also ganzheitliche Informationen mit einbringen in die Thematik. Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Ja. Das ist ein bisschen das, was Felix gerade gesagt hat, dass man vielleicht was macht, was, ne, du, deine Idee wäre jetzt, das so als Open Source Ding in die Welt zu bringen. Gerne noch weitere Fragen? Nee, nicht Fragen, doch auch Fragen oder Ideen. Da hinten, da, das ist super, in der ganz hintersten Reihe. Und du kommst sogar extra nach vorne, das ist toll. Was heißt du?
Ich bin Michael, ich bin auch Grundschullehrer und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir einfach Sichtbarkeit zeigen. Die Kinder gehen relativ natürlich damit um, wenn man damit offen umgeht und ich glaube, so können wir ganz viel schaffen. Ich mache auch ein bisschen Content im Zuge unserer Schule und als Lehrer und ich denke, die Sichtbarkeit ist das Wichtigste, passend zum Ausstellungsthema Existence. Wir existieren, wir sind da und Resistance war ja das letzte Thema, also von daher immer schön dranbleiben.
Ich frage mal so in den Raum, wer hat denn hier von euch Hate Speech mal erlebt aufgrund einer queeren Thematik, die ihr vielleicht irgendwo gezeigt habt? Auch du, bitte.
Ja, also nicht so viel vielleicht wie InfluencerInnen, aber also dafür ist auch mein Account zu klein. Aber es gibt schon Leute, die einfach denken, sie sind im rechtsfreien Raum und werfen irgendwas gegen. Ich habe eine relativ coole Community, die dann irgendwie dagegen hält, aber ja, also es kann letztendlich jede Person treffen.
Ja. Was habt ihr mitgenommen von dem Gespräch? Was ist so euer, habt ihr jetzt so einen Tipp vielleicht von Maxi mitbekommen? Okay, ich gehe dann, ne, wenn du jetzt Hate Speech da erlebst, ich gehe da jetzt anders mit um. Ich frag einfach mal in den Raum, was ist so das Resultat für euch? Wir hoffen, wir haben so ein bisschen was erörtern können hier heute. Ich glaube, dieses Thema ist noch ganz, ganz lange diskutierbar. Aber wenn es jetzt gar keine weiteren Fragen gibt, doch, da gibt es noch mal eine Meldung. Bitte.
Ich würde direkt darauf eingehen, was du gerade gefragt hast.
Bitte, der ideal.
Jetzt, hört man mich? Ich habe mitgenommen, dass man sich, ich bin auch auf Social Media unterwegs mit deutlich weniger FollowerInnen, dass ich mich je nach Kapazität auch abgrenze von den Hate-Kommentaren. Ich meine, durch den Negativitätsbias, der ja eigentlich jedem Menschen unterliegt, ist das natürlich der Fokus. Ne? Auch die Algorithmen sorgen dafür, dass Empörung das Größte ist, weil es am meisten Klicks generiert. Von daher ist man davon am meisten betroffen. Und dass ich mich einfach abgrenze, schaue, wie geht's mir? Schaffe ich das, irgendwie ein bisschen Gegenwind zu erzeugen, um einfach auch mich zu verteidigen? Oder ist meine Kraft jetzt am Ende und brauche ich jetzt einfach mal den Safe Space für mich? Aber auch, dass ich mich mit anderen Menschen einfach connecte, darüber spreche. Ich spreche zum Beispiel auch mit meinen Kids auf Arbeit zwischen Vorschule und vierte Klasse. Ne? Nicht unbedingt jetzt immer nur um die Themen, aber die können sich dann auch damit identifizieren. Und einfach drüber sprechen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil wir sind alles Menschen und wir brauchen Safe Space.
Darf ich einmal kurz was kommentieren? Redet eure Followerzahl nicht immer so klein, weil diese Ausstellung heißt Existence. Und wir sind da, auch wenn wir nur 23 Follower haben, dann sind wir da. Also ich finde das ganz wichtig und ich finde es super, wenn Maxi das zum Beispiel macht, auch wirklich, ne, Themen da voranbringt. Aber ich finde, jeder ist da, auch im digitalen Raum. Und ich finde, ich sage einfach nochmal Danke nochmal mit immer einem Applaus, das ist mir ganz wichtig für unsere Panelisten. Einmal Agata Kosowutzki, bitteschön. An Felix Kusok. Und einen queeren Applaus für Maxi Pichelmeier. Ich habe euch jetzt gerade so abgewürgt, aber ich glaube, wir haben jetzt alle so ein bisschen was reingegeben. Vielen, vielen Dank. Diese Podcast-Folge gibt es, was soll ich alles sagen, das wurde mir alles toll aufgeschrieben, gibt es dann auf allen gängigen Plattformen, auch bei Podigy. Der Podcast heißt natürlich Tech und Trara, könnt ihr auch alle, wenn ihr hier seid, kommt, glaube ich, so Mitte Juli raus, überall, wo es Podcasts gibt. Und als Video, da haben wir die Videokamera, gibt es das dann auch bei YouTube. Und ich soll noch sagen, dass man, um Reichweite zu schaffen, um Existence zu zeigen, wenn ihr diese Folge irgendwo dann seht, hört oder so, kommentiert die, schickt die weiter, weil wenn man das kommentiert, dann wird da auch dieser Algorithmus bei YouTube aktiviert und man sieht, hammerwichtiges Thema. Was soll ich noch sagen? Großen Dank. Genau, Dank an die Panelisten hatten wir schon. Ich habe mich zu bedanken. Gott, ein riesengroßer schwarzer Hund kommt hier gerade reingelaufen. Bei dem bedanke ich mich auch. Süß. An die, ich sag's einfach mal, die Kuratoren und Macherinnen von The Gallery, Matthias Scholz und Maxim Gregorek. Vielen Dank. Das ist ein Hund. Wer das jetzt hier nur sieht oder nur hört und nicht sieht, hier ist ein großer schwarzer Hund im Raum. Vielleicht kann den jemand kurz mal einfangen. Aber auch spannend. Und natürlich nochmal vielen Dank an das Kugu hier in den Zeiserhallen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Einen großen Dank an das ganze Team von den Netzpiloten, insbesondere an Wolfgang Macht und Lennart Brauer, ne? Oder Bauer? Brauer. Ja. Nochmal riesengroßen Applaus für die Netzpiloten. Und vielen Dank an alle HelferInnen hinter diesem Talk. Und natürlich noch einmal großen Dank, dass ihr hergekommen seid, denn damit zeigt ihr auch Existence. Und das mache ich jetzt so wie in meinen Comedy-Shows immer. Ihr dürft euch jetzt selbst einmal ganz doll applaudieren. Vielen, vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Und lasst uns doch weitersprechen. Und auch heute sage ich den Satz, den ich immer am Ende meiner Comedy-Show sage, und der passt hier richtig, richtig gut. Lebt die Liebe und liebt das Leben. Tschüss. Danke.
Tech und Trara.
Ah.
vielen, vielen Dank und nochmal einen ganz, ganz großen Applaus an unseren wunderbaren Moderator Henrik Melchior.
Dankeschön.
Diese Spezialfolge des Netzpiloten-Podcasts Tech und Trara wurde moderiert von Hendrik Menken und produziert von Lennart Brauer. Redaktionelle Vorarbeit durch das Netzpiloten-Magazin Hendrik Menken und das Queer Art Collective e.V. Den Schnitt machte Marvin Struck. Die Kameraaufnahme erfolgte durch Philipp Groth. Tech und Trara ist ein Produkt der Netzpiloten AG und ist Mitglied im Brand 1-Netzwerk.